Also ich möchte euch auf jeden Fall alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus, alle Geschwister in Aalen, alle Geschwister hier in Adelberg und auch alle Geschwister ganz herzlich im Online-Meeting. Ja, eigentlich hatte ich vor, heute über Johannes 17 fortzufahren, aber ich bin dann auf eine Passage gestoßen, ja, wo ich sagen muss, da brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit zum drüber nachdenken. Und dann habe ich gedacht, es ist ja nächste Woche das Osterwochenende und vielleicht möchte der eine oder andere sich ja auch vorbereiten, indem er den Weg des Herrn Jesus an das Kreuz von Golgatha anhand der Schrift nachvollziehen möchte. Und vielleicht kann die heutige Predigt einfach ein Stück weit eine kleine Hilfestellung sein, der dazu dienen. Und zwar möchte ich mich mit einem ganz bestimmten Aspekt beschäftigen, des Weges des Herrn Jesus an das Kreuz von Golgatha. Und wir wollen beginnen oder zu Beginn lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 4, den Vers 27. Apostelgeschichte Kapitel 4, Abvers 27. Da sagt Petrus, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und zwar hier wird uns mitgeteilt, dass sich letztendlich drei Personengruppen gegen den Herrn Jesus in Jerusalem versammelt haben. Einmal Herodes, dann Pontius Pilatus, der gleichzeitig auch als Vertreter des Römischen Reiches für die Nationen steht, und die Völker Israels. Und so ist es interessant, wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann finden wir, dass der Herr Jesus insgesamt 6 Gerichtsprozesse durchlaufen hat, die ihn dann an das Kreuz von Golgatha brachte. Und diese 6 Gerichtsprozesse können wir aufteilen in 2 Gruppen A3. Wir haben einmal die Prozesse vor den Juden, die sogenannte religiöse Gerichtsbarkeit. Das beginnt mit einem Verhör durch Annas, das wir im Johannesevangelium Kapitel 18 finden und nur an dieser Stelle. Dann einen Prozess im Haus des hohen Priesters Kaiaphas, darüber berichten Matthäus und Markus. Und dann als letztes der Prozess vor dem Synedrium, das wird uns am ausführlichsten berichtet in Lukas Kapitel 22. Und dann wird der Herr Jesus von den Juden von der religiösen Gerichtsbarkeit überstellt an Pontius Pilatus. Und wir finden 3 Prozesse vor den Nationen, vor der sogenannten politischen Gerichtsbarkeit. Ein erster Prozess vor Pontius Pilatus, der wird uns berichtet in Matthäus 27, Markus 15, Lukas 23 und auch im Johannesevangelium. Also alle 4 Evangelien berichten davon. Dann wird der Herr Jesus sprichwörtlich weitergereicht zu Herodes Antipas. Das wird uns berichtet in Lukas Kapitel 23. Und Herodes Antipas schickt ihn dann wieder zurück und es kommt ein zweiter, abschließender Prozess vor Pontius Pilatus, der uns wiederum in allen 4 Evangelien berichtet wird und wo der Herr Jesus dann zum Tod durch Kreuzigung verurteilt wird. Und ich möchte mit euch jetzt einfach stichwortartig diese 6 Prozesse durchgehen, auf ein paar Hauptpunkte euch aufmerksam machen, was dort geschehen ist, und dann auch noch am Schluss ein Fazit ziehen, warum das für uns wichtig ist und was wir daraus lernen sollen. Beginnen wir in Johannes 18 mit dem Verhör durch Annas oder Hannas, wie es in manchen Bibelübersetzungen heißt. Wollen wir die Stelle dazu aufschlagen und lesen? Johannes 18 ab Vers 23, ich lese schon ab Vers 12. Die Schar nun und der Oberste und die Diener der Juden nahmen Jesus fest und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst zu Annas, denn er war Schwiegervater des Kaiaphas, der jenes Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Dann Vers 19, der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Warum fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er dies gesagt hatte, schlug einer der Diener, der dabei stand, Jesus ins Angesicht und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm, wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel, wenn aber recht, warum schlägst du mich? Annas nun sandte ihn gebunden zu Kaiaphas, dem hohen Priester. Also nachdem der Herr Jesus im Garten Gethsemane nach dem Verrat durch Judas gefangen genommen wurde, wurde er gebunden zunächst zu diesem Annas oder manche Bibelübersetzungen sagen auch Hannas überführt. Ganz kurz ein paar Hintergrundinformationen. Wer war dieser Annas? Er war der ehemalige hohe Priester. Er war im Amt von 6 bis 15 nach Christus. Sein Name ist die Kurzform des hebräischen Hanania, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Jahwe ist gnädig, wobei davon in seinem Namen, in seinem Handeln nicht zu sehen ist. Er spottet letztendlich seines Namens. Und dieser Annas wurde 15 nach Christus von den Römern als Hohepriester abgesetzt. Und die ganze Situation gibt auch Zeugnis vom Verfall des Priestertums im Judentum. Das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was Gott ursprünglich im 2. Mosebuch angeordnet hatte. Sondern diese hohen Priester waren letztendlich ganz von Roms Gnaden abhängig. Die Römer haben sie eingesetzt, haben sie abgesetzt. Die hohen Priester gehörten in der Zeit fast ausschließlich zur Partei der Sadduzäer. Das würden wir sagen, waren heute die theologisch-liberalen, die Rationalisten, diejenigen, die vor allem politisch ausgerichtet waren. Und die Sadduzäer, das war ja auch die religiöse Partei im Judentum, die zum Beispiel die Auferstehung von den Toten, ein Weiterleben nach dem Tod und ebenso die Existenz von Engeln und Geistern, also übernatürlichen Wesen, abgelehnt hat. Und dieser Annas, der war, wie gesagt, seit 15 nach Christus offiziell nicht mehr im Amt, aber er hatte nach wie vor großen Einfluss und große Macht. Denn auf ihn folgten zuerst 5 seiner eigenen Söhne und jetzt aktuell war der Hohepriester sein eigener Schwiegersohn Kaiaphas. Und so war dieser Annas letztendlich, kann man sagen, der Mann, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Und er galt ihm auch innerhalb der Bevölkerung, wenn er die Evangelien liest, als der eigentliche hohe Priester. Und deswegen wurde der Herr Jesus jetzt als erstes von der Tempelwache und von der römischen Kohorte, die den Herrn Jesus gefangen genommen hat, wurde er als erstes zu diesem Annas gebracht. Er wurde gebracht an seinen Privatwohnsitz. Es findet jetzt ein informelles Verhör im Geheimen statt. Und was interessant ist, es wird keine Anklage erhoben, sondern dieser Annas versucht jetzt vom Herrn Jesus Aussagen zu bekommen, die er als Beweise gegen den Herrn verwenden kann. Der Herr soll sich sozusagen nach ihrer Vorstellung am besten selbst anklagen. Und so fragt dieser Annas den Herrn über zwei Punkte aus, seine Jünger. Dahinter steckt, er möchte wissen, wie groß ist die Bewegung, wie groß ist die Anhängerschar des Herrn Jesus, welchen Einfluss hat sie und damit auch welche Gefahr stellt sie selber für die jüdischen Priester dar. Und er will ihn ausfragen über seine Lehre. Aber was interessant ist, der Herr Jesus dreht den Spieß um. Er fordert diesen Annas letztendlich auf, sich an das eigene Gesetz für Rechtsprozesse im Judentum zu halten. Denn im Judentum durfte ein Gerichtsprozess nur stattfinden bei schwerwiegenden Verbrechen, wenn es zwei oder drei Zeugen gab, die Anklage erheben konnten. Und gleichzeitig weist der Herr Jesus auch auf die ganze Heuchelei und Scheinheiligkeit hin. Es ist eine Verhandlung heimlich mitten in der Nacht. Und dazu stellt der Herr Jesus im Gegensatz seinen Dienst. Er hat öffentlich gepredigt, er hat öffentlich gehandelt und geheilt. Das geschah jetzt nicht wie in dieser Nacht im Verborgenen, so dass es niemand mitbekommt, weil es letztendlich gegen das Gesetz war, weil es völlig illegal war, weil es gegen alle Rechtsvorschriften im Judentum war. Und so versucht der Herr Jesus, diesen Annas und die ganze Falschheit und Heuchelei dieses Prozesses ins Licht zu stellen. Und die Folge davon ist, der Herr Jesus wird von einem der Bediensteten, einem der Diener dieses Annas, wird er geschlagen. Und hier haben wir die erste Misshandlung in dieser besonderen Nacht, in der der Herr Jesus verraten wurde. Hier haben wir die erste Misshandlung des Herrn Jesus von Seiten der Menschen. Dieser Schlag war ein Ausdruck der Verachtung, der Schlag ins Angesicht, und er war auch nach jüdischem Recht untersagt. Aber Annas lässt es gewähren, er greift nicht ein. Und interessant ist hier auch die moralische Herrlichkeit des Herrn Jesus zu sehen, wie er auf an ihm begangenes Unrecht reagiert. Wir haben ja eine andere Situation in Apostelgeschichte 23, wo Paulus in einem Prozess war. Und Paulus geht den Hohepriester zu Unrecht an, wird ja auch deshalb zurückgewiesen. Hier wird dem Herrn Jesus Unrecht getan, aber er reagiert nicht darauf, lässt sich nicht provozieren, lässt sich nicht zu einer Handlung hinreißen, sondern er erträgt dieses Unrecht, das ihm widerfährt, in aller Stille und Duldung. Und so überstellt dann dieser Annas, ohne dass eine Anklage erhoben wird, den Herrn Jesus seinem Schwiegersohn. Das fand vermutlich im gleichen Gebäude statt, nur in einem anderen Raum. Und zwar lesen wir davon in Matthäus 26 und Markus 14. Lasst uns kurz die Stelle aufschlagen aus Markus 14. Da heißt es ab Vers 55, die Hohenpriester aber und das ganze Synedrium suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keins. Ab Vers 55, denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen, Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was bringen diese gegen dich vor? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Gepriesenen? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen zu Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie alle aber verurteilten ihn, dass er des Todes schuldig sei. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihm ins Angesicht. Jetzt war der Herr Jesus also vor Kaiaphas, dem amtierenden hohen Priester. Der war Hohepriester von 18 nach Christus bis 36, 37 nach Christus. Und jetzt ist es nicht nur, dass dieser Kaiaphas ihn als Einzelperson verhört, sondern jetzt war auch ein Teil des Synedriums, des Sanhedrins, des obersten jüdischen Gerichtes in allen zivilen und religiösen Fragen, der aus 71 Mitgliedern bestand, war jetzt zu dem Haus des Hohepriesters Kaiaphas gekommen und sie waren mit dabei. Und auch sie suchen letztendlich nur eine Bestätigung für ihre schon längst feststehende Absicht, den Herrn Jesus zu töten. Und so engagieren sie falsche Zeugen. Der Höhepunkt findet das Ganze, als die Aussagen des Herrn Jesus in Bezug auf den Tempel dann verdreht werden. Sie wollen es so drehen, dass Jesus sozusagen die Absicht hatte, den Tempel in Jerusalem zu zerstören. Weil, um den Anklagepunkt zu finden, dass der Jesus gegen den Tempel redet, den Tempel nicht achtet, denn das wäre sogar eine Möglichkeit, dass die Juden selber das Todesurteil hätten vollstrecken können. Es war damals so, dass die Juden keine Todesstrafen ausüben durften. Die einzige Ausnahme war, wenn ein Tempel gab es diese Zwischenwand der Umzäunung, die es den Heiden verbot, weiter in den Vorhof hineinzugehen. Und wenn das jemand übertrat, dann durften die Juden auch die Todesstrafe vollstrecken. Aber die Zeugen, sie widersprachen sich. Und damit konnten sie nach 5. Mose 17, Vers 6 nicht zur Verurteilung des Angeklagten verwendet werden. Und wie reagiert der Herr Jesus? Er schweigt. Genauso wie wir es in Jesaja 53, Vers 7, diesem berühmten Kapitel über den leitenden Knecht Gottes, vorausgesagt finden. Jesaja Kapitel 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Dann lesen wir aber im Matthäusevangelium, das kommt in Markus jetzt nicht so deutlich rüber, dass der Hohepriester den Herrn Jesus dann unter Eid nimmt. Und wenn der Hohepriester einen Angeklagten vor Gericht unter Eid nahm, dann musste der Angeklagte sich auf jeden Fall äußern. Und so verpflichtete der Hohepriester Kaiaphas jetzt den Herrn Jesus auf die Frage, die er ihm jetzt stellt, zu antworten. Und er fragt ihn, ob der Herr Jesus der Christus ist, der gesalbte Messias, der Sohn Gottes. Und der Herr Jesus beantwortet diese Frage mit Ja. Ja, ich bin der Christus, ich bin der Gesalbte, ich bin der Sohn Gottes. Aber aus Psalm 110, Vers 1 und 2 und Daniel 7, Verse 13 und 14 fügt Herr Jesus noch was hinzu und sagt, ich bin auch der Sohn des Menschen. Und der Sohn des Menschen, das ist die Person in der biblischen Prophetie, der vor Gott den höchsten Ehrenplatz einnehmen wird. Und der einmal selber in Herrlichkeit als Richter zur Aufrichtung des ewigen Reiches Gottes auf diese Erde zurückkehren wird. In Daniel 7 wird uns beschrieben, wie Gott diesem Sohn des Menschen seine ganze Macht übergibt, wie er ihm das Reich übergibt und dieser Sohn des Menschen dann kommt als Richter auf diese Erde, um hier auf dieser Erde seine Herrschaft, die Herrschaft Gottes in Gerechtigkeit aufzurichten. Und stellen wir uns einmal diesen Gegensatz vor, auch diese Spannung, die in dieser Aussage des Herrn Jesus drinsteckt. Auf der einen Seite die Gegenwart. Der Herr Jesus steht als Gefangener vor menschlichen Richtern. Er steht in Niedrigkeit vor ihnen. Er macht von seiner Macht keinen Gebrauch. Aber er zeigt auf in der Zukunft, da wird er, den sie jetzt so verachten, dieser Gefangene, der scheinbar hilflos vor ihnen steht, da wird er einmal den höchsten Ehrenplatz vor Gott einnehmen. Und sie sitzen jetzt über ihn zum Gericht. Aber in der Zukunft wird er selber der höchste Richter sein. Und der jetzt so in Schwachheit vor ihnen steht, der wird einmal kommen in Macht und Herrlichkeit und wird sein Reich aufrichten. Und dann passiert Folgendes, der Hohepriester zerreißt sein Gewand. Das war nach dem dritten Mosebuch, Kapitel 10 und Kapitel 21 verboten. Man könnte letztendlich sagen, symbolisch zerreißt hier Kaiaphas das ganze jüdische Priestertum zur Zeit des Herrn Jesus. Und er als Richter erhebt jetzt selbst Anklage. Er verklagt den Herrn wegen Gotteslästerung, Blasphemie, ohne dass es einen einzigen Zeugen dafür gab. Und was dann folgen, sind wieder körperliche Misshandlungen. Zum zweiten Mal. Sie spucken dem Herrn Jesus ins Angesicht nach Fruchtenbaum, eine der größtmöglichen Demütigungen, die es im Judentum überhaupt gibt. Aber was wiederum interessant ist, der Herr, er unterwirft sich freiwillig unter die Hand der Menschen. So wie es in Jesaja 50, Vers 6 zum Beispiel heißt, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und sein Angesicht denen, die ihn angespeit haben. Und dann verhöhnen sie den Herrn noch als Propheten, indem sie von ihm sozusagen eine Art Wahrsagerei einfordern. Sie verhüllen seine Augen, sie schlagen ihn und er soll ihnen sagen, wer sie denn geschlagen hat. Jetzt muss man aber Folgendes wissen, nach jüdischem Recht war alles das, was bisher lief, illegal. Denn ein Prozess, wo jemand zum Tode verurteilt wurde, musste nach jüdischem Recht bei Tageslicht stattfinden. Und er durfte nur an einem einzigen bestimmten Ort sein, nämlich im Jerusalem, im Tempel, im sogenannten Sanhedrin. Und das führt dann nämlich zu etwas Interessantem, was wir im Lukas-Evangelium dann lesen. Schlagt einmal auf, Lukas Kapitel 23. Lukas Kapitel 22, Vers 66, und da heißt es: Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes. Das heißt, jetzt ist Folgendes, haben sie jetzt gemacht, sie haben den Herrn Jesus zum Tod verurteilt, aber um dem Ganzen jetzt einen rechtlichen Anstrich nach außen zu geben, haben sie gewartet, bis die Sonne aufgegangen ist, bis es nach jüdischem Verständnis Tag wurde, und dann führten sie ihn weg ins Synedrium. Und das Synedrium, das war in der königlichen Säulenhalle. Ihr habt hier einen Blick auf den Tempel und da seht ihr die königliche Säulenhalle Salomos. Und diese königliche Säulenhalle sah so aus und am Ende dieser Säulenhalle war eine sogenannte Basileia, so eine Art Rundbogen, rundes Gebäudeteil. Und dort tagte das Synedrium. So sah das aus, ihr seht in der Mitte, Vorsitz hatte der hohe Priester. Und dieses Synedrium, dieser Sanhedrin bestand aus insgesamt 71 Personen. Warum? Eine ungerade Zahl, sodass man immer zu Entscheidungen kam. Und dort wurde der Herr Jesus jetzt von dem Haus des Kaiaphas überstellt und sozusagen ein formaler Schauprozess abgehalten. Wie gesagt, nach Tagesanbruch etwa um 6 Uhr morgens in der Halle des Gerichtes. Sie stellen noch einmal die Frage, bist du der Christus, bist du der Gesalbte, der Messias? Und der Herr stellt die ganze Falschheit und Ungerechtigkeit dieses Prozesses ihnen vor Augen. Lukas 22, Abvers 67. Wenn du der Christus bist, so sag es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr nicht antworten, noch mich freilassen. Das heißt, der Herr sagt hier letztendlich zu ihnen, egal was ich jetzt mache, ob ich antworte oder nicht antworte und was ich antworte, euer Urteil steht sowieso fest. Es ändert nichts an der Sache. Und dann stellen sie ihm wiederum die Frage, bist du der Sohn Gottes? Und wie schon im Haus des Kaiaphas bestätigt der Herr Jesus alle drei Titel. Er ist der Messias, er ist der Gesalbte, er ist der Sohn Gottes und er ist der Sohn des Menschen. Und in Bezug auf alle drei Hoheitstitel wird der Jesus von dem obersten jüdischen Gericht für religiöse und zivile Fragen verworfen. Auf der Grundlage seiner eigenen Aussage wird der Herr Jesus wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt. Und es ist interessant, man weiß relativ klar, was zur Zeit des Herrn Jesus die geltende jüdische Rechtspraxis war. Weil es gibt im babylonischen Talmud, gibt es ein Traktat, das heißt Sanhedrin. Da wird alles genau beschrieben, wie sich die oberste Gerichtsbarkeit in einem Gerichtsprozess zu verhalten hat. Und da steht zum Beispiel drin, Zeugen müssen zugunsten des Angeklagten aufgerufen werden. Eine einstimmige Verurteilung ist ungültig. Wenn jemand einstimmig vom ganzen Gericht verurteilt wird, es keinen Widerspruch gibt, dann muss das eigentlich zum Freispruch führen. Und sie verurteilen den Herrn einstimmig. Dann der Schuldspruch darf erst am Folgetag gefällt werden, nachdem die Zeugen angehört wurden. Hier sehen wir, wie innerhalb kürzester Zeit die Schuld, die Anklage erfolgt, Gotteslästerung und auch das Urteil sofort, nämlich Tod, gefällt wird. Und was noch interessanter ist, ein Urteil, ein Schuldspruch durfte nicht an einem Festtag gefasst werden. Wir waren hier aber mitten am Tag des Passahs. Und für die jüdischen Ankläger gab es noch ein weiteres Problem. Sie hatten jetzt den Herrn Jesus zum Tod verurteilt wegen Gotteslästerung. Aber sie konnten diese Todesstrafe nicht vollstrecken, weil die Römer ihnen dieses Recht entzogen hatten. Und die jüdische Art der Vollstreckung der Todesstrafe wäre ja Steinigung. Aber der Gottesratschluss hatte ja schon lange zuvor beschlossen, dass der Herr Jesus gekreuzigt werden sollte. Zum Beispiel Matthäus 20, Vers 19, auf dem Weg nach Jerusalem, da hat der Herr Jesus selber davon gesprochen und seinen Jüngern angekündigt, dass er gekreuzigt werden wird. Und so muss jetzt Folgendes geschehen, dass jetzt deswegen die Römer Pontius Pilatus ins Spiel kommen. Und so wird jetzt der Herr Jesus Pontius Pilatus von diesem Sanhedrin überstellt. Das lesen wir im Johannes 19. Johannes 18, ab Vers 28. Johannes 18, ab Vers 28. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens, und sie gingen in das Prätorium nicht hinein, um sich nicht zu verunreinigen, sondern das Passa essen zu können. Pilatus aber ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht überliefert. Auch hier ganz kurz der Hintergrund. Pontius Pilatus war römischer Statthalter der Provinz Judäa des Römischen Reiches. Er hatte normalerweise seinen Amtssitz in Caesarea an der Mittelmeerküste. Aber zu den großen jüdischen Festen, weil das immer eine Zeit besonderer politischer Spannungen war, wo es immer sozusagen die Luft knisterte und immer ein Aufstand der Juden im Raum stand, war es so üblich, dass der römische Statthalter von Caesarea nach Jerusalem hinaufkam. Und Vers 28 zeigt uns die ganze Heuchelei der führenden Juden. Einmal verstießen sie gegen ihr eigenes Gesetz. Denn der babylonische Talmud sagte klar, wenn ein Richter ein Todesurteil gefällt hat, dann darf er den ganzen Tag, an diesem Tag, wo das Urteil fällt, nichts essen. Sie aber wollen das Prätorium des Pilatus nicht betreten, damit sie sich nicht verunreinigen und das besondere Friedensopfer, das mit dem Passa zusammenhängt, damit sie das essen können. Und sie wollen sich nicht verunreinigen durch Pontius Pilatus, aber sie sind bereit, diesen Heiden, diesen verachteten, verhassten Heiden für ihre Zwecke zu benutzen. Und nach römischem Recht eröffnet in Vers 29 Pilatus den Prozess, indem er nach dem Anklagepunkt fragt. Und das Interessante ist, wie reagieren sie auf diese Frage? Sie formulieren keine Anklage, sondern sie sagen quasi, wir haben den bereits schon verurteilt, das muss dir genügen, mach jetzt einfach das, was wir sagen. Sie drängen Pilatus dazu, den Herrn Jesus ohne konkrete Anklage zu verurteilen. Pilatus soll sozusagen nur die Rolle des willfährigen Henkers übernehmen. Aber Pilatus weist es strikt ab. Ohne Anklage gibt es keine Gerichtsverhandlung. Ohne Gerichtsverhandlung kein Urteil. Und dann passiert jetzt etwas Interessantes. In Lukas Kapitel 23, Verse 2 und 3 wird uns dann beschrieben, dass sie vor Pilatus eine dreifache Anklage gegen den Herrn Jesus erhoben. Und es ist interessant, es ist eine politische Anklage. Sie selber haben ihn wegen Gotteslästerung zum Tod verurteilt. Aber jetzt klagen sie ihn drei Punkte an. Er würde das jüdische Volk verführen. Das heißt Volksverhetzung, Auflehnung. Er stiftet an zur Auflehnung gegen das jüdische Volk, gegen die Herrschaft der Römer. Er würde als zweites die Nation abhalten, Steuern an den Kaiser zu zahlen. Und es wäre nichts anderes als wie Verrat an Rom. Und drittens würde er den Anspruch erheben, der König der Juden zu sein und damit ein politischer Rivale und eine Gefahr für den Kaiser in Rom. Und das führt dazu, dass jetzt Pilatus nach römischem Recht den Herrn Jesus verhört. Und deswegen stellt er ihnen in Johannes 18, Vers 33 die Frage, bist du der König der Juden? Und will damit herausfinden oder vom Herrn Jesus wissen, bist du eine Bedrohung für den Kaiser und für das römische Reich? Und schauen wir uns die Antwort des Herrn an, die ist nämlich hochinteressant. Johannes 18, Vers 36. Da sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Der Herr Jesus sagt zu Pilatus, ja, ich habe ein Reich. Ich bin ein König, aber dieses Reich ist in seinem Wesen, in seinem Charakter völlig anders, völlig unterschieden von dem, wie die Reiche in dieser Welt sind und wie du Reiche kennst. Mein Reich wird zum Beispiel nicht mit militärischen Mitteln, mit militärischer Macht, militärischer Stärke oder durch Kampf ausgebreitet und aufgerichtet. Und damit wird Pilatus klar, der Herr Jesus stellt für das römische Reich und für den römischen Kaiser überhaupt keine Bedrohung oder Gefahr dar. Aber jetzt kommt noch mal etwas Interessantes. Der Herr Jesus wendet sich auch an das Gewissen von Pilatus. Und es ist faszinierend zu sehen, wie der Herr Jesus auch diese Anklagen immer verwendet in all seiner Weisheit und sie sozusagen zu Pfeilen macht, um in das Herz und Gewissen seiner Ankläger zu treffen. Er sagt nämlich, ich bin geboren, um von der Wahrheit zu zeugen. Zeugnis zu geben und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und damit stellt er natürlich die Frage an Pilatus, Pilatus, auf welcher Seite stehst du? Bist du aus der Wahrheit? Willst du wirklich herausfinden, wer ich bin, der vor dir steht? Bist du wirklich bereit, auf mich zu hören, die Wahrheit hinter meiner Person zu suchen und anzunehmen? Und damit Teil meines Reiches zu werden? Oder stehst du auf der Seite der Lüge? Und interessant ist, Pilatus wehrt es ab. Was ist Wahrheit? Ja, so wie viele heute sagen, ja, kann man ja nicht genau wissen. Aber er fällt dann in Lukas 23, Vers 4 ein Urteil und sein Urteil lautet, unschuldig in allen Anklagepunkten. Und er geht hinaus und überbringt den Hohepriestern und den Obersten des jüdischen Volkes, überbringt er seine Entscheidung, unschuldig in allen Punkten. Aber die geben sich mit diesem Urteil natürlich nicht zufrieden. Und sie beginnen jetzt noch vehementere Anklage gegen den Herrn zu erheben. Er würde das Volk aufwiegeln, das heißt zum Aufruhr anstacheln. Und seine Bewegung sei so groß und mächtig, dass sie sogar von Galiläa bis nach Jerusalem reichen würde. Und als Pontius Pilatus das Stichwort Galiläa hört, dann sieht er endlich ein Mittel, um aus diesem ganzen Dilemma rauszukommen. Denn für das Hoheitsgebiet Galiläa, da war er gar nicht zuständig. Und nach römischem Recht konnte jemand verurteilt und gerichtet werden, entweder am Ort seiner Geburt, an dem Ort, wo er wohnt, oder an dem Ort, wo das Verbrechen geschah. Und da der Herr Jesus offensichtlich aus Galiläa kam, konnte er ihn jetzt nach römischem Recht an denjenigen übermitteln, der für Galiläa zuständig war. Und es war, wie gesagt, Herodes Antipas. Und so tut er das auch, und das lesen wir dann in Lukas Kapitel 23. Und nur Lukas berichtet davon, lasst uns lesen, Lukas Kapitel 23, die Verse 8 bis 12. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er von ihm gehört hatte, und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, er beantwortete ihm nichts. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten aber standen da und klagten ihn heftig an. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Wer war dieser Herodes Antipas? Dieser Herodes Antipas war der Sohn Herodes des Großen, des Kindermörders von Bethlehem. Und dieser Herodes Antipas hatte sich neben vielen Dingen einer Sache besonders schuldig gemacht, die in der Bibel erwähnt wird, im Neuen Testament. Das war ein doppelter Ehebruch. Er hat nämlich ein Verhältnis mit seiner Schwägerin und Nichte Herodia begonnen. Und er hat dann deswegen seine eigene Frau verstoßen und diese Herodia war, wie gesagt, mit seinem Bruder verheiratet. Die hat er dann zu seiner Frau genommen. Und das war auch genau das, was Johannes der Täufer vor ihm, wegen was Johannes der Täufer ihn angeklagt hatte. Und jetzt heißt es hier, dieser Herodes Antipas, der hatte schon lange den Wunsch, den Herrn Jesus zu sehen. Und er hat ihn mit vielem befragt, aber was macht der Herr? Er verweigert sich diesem Herodes Antipas, er schweigt. Und ist das nicht eine verpasste Chance? Wie viele würden heute sagen, Mensch, der war doch offen, der war doch suchend, der war doch interessiert. Der Herr Jesus hätte dem jetzt doch das Evangelium sagen müssen. Warum schweigt er? Aber der Herr lässt sich nicht herab, um die Neugier zu befriedigen und für Unterhaltungszwecke zu dienen. Und dieser Herodes Antipas, er hatte bereits schon das Zeugnis von Johannes, dem Täufer. Und das Neue Testament berichtet uns sehr klar, dass dieses Zeugnis von Johannes, dem Täufer, diesen Herodes Antipas in seinem Gewissen getroffen hat. und dass er ihn ins Licht gestellt hat, unter anderem wegen seinem Ehebruch. Aber wir wissen alle genau, was er mit Johannes dem Täufer gemacht hat. Er hat ihn enthaupten lassen aufgrund des Wunsches der Tochter seiner Frau mit Namen Salome. Johannes der Täufer, er hat sozusagen das Licht Gottes ausgeknipst. Er hat sich diesem Licht nicht gestellt, er hat nicht Buße getan, ist nicht umgekehrt, sondern er hat den Zeugen des Herrn, des Lichtes Herrn, hat er letztendlich beseitigt. Und nachdem Johannes der Täufer tot war, dann hörte er vom Herrn Jesus und von den Wundern, die er tat. Und auch da lesen wir wiederum, dass das sein Gewissen erschüttert hat. Das heißt, dieser Herodes Antipas, der hatte keinen Mangel an Erkenntnis. Er hatte Licht, aber er hat sich bereits zuvor ganz bewusst gegen dieses Licht entschieden. Und was hätte der Herr ihm dann noch sagen sollen? Und an diesem Herodes Antipas finden wir eine ganz tragische Warnung. Es gibt ein zu spät. Wer das Licht Gottes verwirft, der hat keinen Anspruch darauf, wenn er nicht Buße tut und umkehrt, dass Gott ihm noch einmal Licht gibt. Und das Ergebnis ist ja dann, und das zeigt wiederum seine wahre Herzenshaltung, er lässt dann den Herrn Jesus verspotten. Sie verwerfen seinen Herrschaftsanspruch und er übermittelt ihn wieder zurück an Pilatus. Damit kommt es zu diesem zweiten Prozess vor Pilatus. Und das ist eigentlich der Prozess, wo all die Dinge geschehen, die man so allgemein auch ein bisschen kennt, was die Prozesse des Herrn Jesus betrifft. Was hier besonders ist, wir haben nicht mehr die Zeit, auf alle Details einzugehen, 5-mal versucht Pilatus den Herrn Jesus frei zu bekommen. Warum? Weil er überzeugt ist von seiner Unschuld. Und auch das wird im Laufe dieses Prozesses 5-mal bezeugt, dass der Herr Jesus keine Schuld hat. Dass all dessen, was er angeklagt wird, dass das auf ihn nicht zutrifft. Und nach römischem Recht war völlig klar, wer unschuldig ist. Und wenn der Richter zu der Überzeugung kommt, der Angeklagte ist unschuldig, dann war es seine Pflicht und seine Verantwortung, den Angeklagten freizusprechen. Und Pilatus versucht es mit allen nur erdenklichen Mitteln, aber der Druck auf ihn wird immer größer, den die Juden auf ihn ausüben. Er versucht es zum Beispiel, indem er ihnen einen Ersatz anbietet. Er sagt, ich lasse euch nach alter Tradition einen Gefangenen frei. Und er schlägt ihnen vor einen Mann, der Barabbas heißt. Barabbas, Sohn des Vaters. Und dieser Barabbas war das, was wir heute bezeichnen würden, ein Terrorist, ein Mörder. Er war ein Aufständischer gegen die Römer. Das heißt, er war zu Recht für das verurteilt, was dem Herrn Jesus angelastet wurde. Und er hoffte, ja, wenn die sich entscheiden können, dann werden sie sicherlich doch diesen Wohltäter aus Galiläa nehmen, anstatt diesen Terroristen. Aber sie entscheiden sich für den falschen Sohn des Vaters. Dann kommt diese Handlung mit der Handwaschung. Er wäscht seine Hände in Unschuld, um so zu sagen, die ganze Last auf das Gewissen des jüdischen Volkes zu legen. Das Volk stellt sich dann unter einen Fluch. Sein Blut komme über uns. Er lässt den Herrn Jesus auspeitschen. Was völlig gegen römisches Recht war, denn die Auspeitschung war bereits der Vollzug von Strafe. Zweimal wurde der Herr ausgepeitscht, durch die Hand von Menschen misshandelt. Und dann lässt er ihnen den Herrn Jesus vorführen, siehe der Mensch, siehe euer König. Er will sozusagen ihr Mitleid erregen, seht dieses hilflose Objekt, das ist doch niemals eine Gefahr für Rom. Und dann ist es interessant, dann wechseln die Juden, das lesen wir in Johannes 19, dann auf einmal wiederum die Anklage. Sie sehen, dass sie mit der politischen Anklage nicht durchkommen, dann machen sie wieder eine religiöse Anklage daraus. Er sei der Sohn Gottes und habe Gott gelästert. Und das hat zur Folge, dass Pilatus sozusagen den Prozess wieder von neuem beginnen muss. Eine neue Anklage erfordert wieder ein neues Verhör des Angeklagten. Pilatus fragt ihn erneut aus. Und Pilatus reißt so langsam der Geduldsfaden. Er versucht Druck auf den Herrn Jesus aufzuüben, indem er sagt, du pass mal auf, du bist in meiner Hand. Und reagiert der Herr Jesus, du könntest gar nichts tun, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Wieder wendet sich der Herr Jesus an das Gewissen seines Richters und sagt zu ihm, nein, Pilatus, nicht ich bin in deiner Hand, sondern du bist in der Hand meines Gottes und Vaters. Und du kannst mit mir so nur verfahren, weil ich darin einwillige und weil das dem Willen dessen entspricht, der Richter über dir ist. Und damit konfrontiert er auch Pilatus und er spricht dann das Thema Sünde an. Er konfrontiert Pilatus mit seiner Sünde und Schuld, die er auf sich nimmt, wenn er Jesus zum Tod verurteilt. Und damit endet die Befragung. Diesem Pilatus ist das Ganze immer ungeheuerlicher. Er versucht noch vehementer, diesen Jesus frei zu bekommen. Johannes 19, Vers 12. Aber jetzt setzt die Volksmenge Pilatus auf die brutalstmöglichste Art und Weise unter Druck, indem sie nämlich das Messer sozusagen an seiner Ehre und an seiner politischen Karriere ansetzen. Und sie sagen, wenn du diesen nicht zum Tod verurteilst, dann bist du kein Freund des Kaisers. Das heißt, sie setzen ihn unter Druck und sagen, du machst dich des Hochverrates gegenüber dem Kaiser in Rom schuldig. Das heißt, die Anklage wird wieder umgewandelt von einer religiösen Anklage in eine politische Anklage. Und jetzt war Pontius Pilatus endgültig in dem Konflikt. Hält er sich an das jüdische Recht, dann würde er aber sein eigenes politisches Todesurteil unterschreiben. Das wäre klarer politischer Selbstmord. Oder aber er gibt dem Mob nach, bricht damit das römische Recht, aber er könnte zumindest seine politische Karriere retten. Und dann setzt er sich auf den Richterstuhl und wenn ein römischer Richter auf dem Richterstuhl sitzt, dann kommt nur noch eine Handlung, nämlich die Verkündigung des rechtskräftigen Urteils. Aber noch einmal versucht er, den Herrn Jesus frei zu bekommen. Siehe euer König. Und dann kommt dieser tragische Satz, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Sie verwerfen ihren eigenen Messias. Und die Folge davon ist, Pilatus unter dem Druck der Massen verkündigt das Todesurteil durch Kreuzigung. Sie verspotten den Herrn Jesus als König. Er wird mit einem Rohr misshandelt, das auf seinen Kopf geschlagen wird. Sie imitieren eine römische Thronbesteigungszeremonie, also die römischen Soldaten des Pontius Pilatus imitieren eine römische Thronbesteigungszeremonie und verspotten und misshandeln so unseren Herrn. Das heißt, der Mensch, der kein einziges römisches Gesetz gebrochen hatte, wird verurteilt zur höchsten Strafe, die das römische Gesetz kannte, der Tod durch Kreuzigung. Was hat es mit uns zu tun? Was sollen wir daraus lernen? Erstens, diese Prozesse zeigen uns die Sündlosigkeit des Herrn Jesus. Genauso wie es in Johannes 8, Vers 46 der Herr selber gesagt hat, wer von euch überführt mich einer Sünde? Und weder die religiöse Welt noch die politische Welt konnte in dem Herrn irgendetwas finden, sondern sie müssen alle bezeugen, keine Schuld. Und damit wurde er nach Hebräer 5, Vers 8 bis 10 auch vollendet als Urheber des Heils. Unter größtem Druck, unter größter Prüfung durch Menschen hat er sich erwiesen als das wahre Opferlamm, das makellos und tadellos ist. Und gleichzeitig wurde er auch vollendet als dieser barmherzige Hohepriester. Wenn wir zu Unrecht beschuldigt werden, wenn wir falsche Dinge angeklagt werden, wenn wir misshandelt werden, wenn uns Unrecht geschieht, es gibt einen, der genau die gleichen Situationen durchlebt, durchlitten hat, doch wie sagt der Hebräerbrief, in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. Es gibt einen, der das vollkommen versteht und weiß, was das für uns Menschen bedeutet. Und von dieser einen Person heißt es, dass er sich für uns verwendet, dass er sich unserer Schwachheiten annimmt. Diese Prozesse zeigen uns aber auch die völlige Verdorbenheit und Sündhaftigkeit des Menschen. Egal, ob es sich um religiöse Menschen handelt oder um Menschen aus der Politik. Und das Interessante ist, wir haben im Lukas-Evangelium gelesen, an diesem Tag wurden Herodes und Pontius Pilatus Freunde, die vorher aufs Dickste miteinander verfeindet waren. Aber das, was sie miteinander verbunden hat, und so ist es immer in dieser Welt, egal ob politisch und religiös, egal wie kontrovers die Diskussionen man sonst einander gegenüberstehen mag, in einem wird sich diese Welt immer verbinden. Das ist im Hass und in der Ablehnung gegen unseren Herrn. Arnold Fruchtenbaum zeigt auf, dass die Juden 22 ihre eigenen Gesetze übertreten haben, um den Herrn Jesus zu verurteilen. Pontius Pilatus, er hat genau gewusst, Markus 15, Vers 10, warum die Juden ihn überliefert haben, aus Neid. Und er hat in vollem Wissen um seine Unschuld gegen jegliches römische Recht den Herrn Jesus verurteilt zum Tod, um seine politische Karriere zu retten, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und gleichzeitig ist der Herr Jesus auch in diesen Prozessen ein Vorbild für seine Nachfolger. Das wird betont im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da werden wir aufgefordert, seinen Fußstapfen nachzufolgen. Und der erste Punkt, worin wir ihm nachfolgen sollen, ist auszuharren. Auszuharren, auch wenn uns Unrecht geschieht. Trotzdem fortfahren, das Gute zu tun, ein Zeugnis zu sein, so wie es der Herr Jesus auch getan hat. Und dann, dass auch kein Trug in unserem Mund gefunden wird, dass wir uns nicht rächen, nicht drohen. Und dann heißt es in Petrus, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und auch darin besteht das große Vorbild des Herrn Jesus, dass er sein ganzes Vertrauen, auch in all dem, gerade wo er leiden musste unter der Hand der Menschen, immer auf seinen Gott und Vater gesetzt hat. Er hat seine Sache immer seinem Gott und Vater übergeben, weil er genau wusste, das große Gericht, der große Tag der Abrechnung wird einmal kommen. Und es wird Gott ein gerechtes Gericht auch über seine Peiniger durchsetzen. Und das ist auch die Haltung, die wir einnehmen sollen, wenn uns Unrecht geschieht, dass wir die Sache Gott übergeben. Gott übergeben in dem Wissen, er ist der gerechte Richter und der Tag des Gerichtes wird kommen. Und wenn ihr den 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1 lest, dann wird auch das der Gemeinde gerade als Trost gesagt, dass dort, wo es um Verfolgung geht, dass die Gläubigen wissen und ausharren und die Sache Gott überlassen. Warum? Weil der Tag des Gerichtes auch über die Verfolger kommen wird. Und Gott wird in seinen Ruhe verschaffen und ein gerechtes Gericht, ein gerechtes Urteil über die Feinde. Ein 5. Punkt, was wir in diesen Prozessen sehen können, wie Gott darüber wacht, sein Wort zu erfüllen. Das, was Gottes Ratschluss beschlossen hat, dass sein Sohn gekreuzigt werden muss, benutzt Gott die ganze Bosheit der Menschen, Juden und Heiden, um seinen Ratschluss zu erfüllen. Und kein Mensch, der Mensch in seinem Toben und Anstürmen gegen Gott, kann den Ratschluss Gottes zunichte machen. Sondern es erfüllt sich genauso, wie es geschrieben steht. Aber ich denke, was wir am Ende wirklich tun können, das ist vor allem diesen einen eben anzubeten, der das alles freiwillig auf sich genommen hat. Das wahre Opferlamm, der einzige, der ohne Sünde war und der deshalb nicht selber jemanden braucht, der für ihn starb, sondern der stellvertretend sein Leben zur Erlösung für andere geben konnte. Ja, möge der Herr uns eine gesegnete Woche schenken und dass wir immer wieder neu darüber nachdenken dürfen, über das, was der Herr Jesus getan hat, und dass es immer wieder neu zu unseren Herzen reden darf und in unsere Herzen, unsere Zuneigungen immer wieder ganz neu zu ihm ausrichtet. Möge der Herr uns allen dazu Gnade geben. Amen.